ARD. Hallo und guten Morgen. Wir haben heute diese Themen für euch. Schwerstkriminelle abschieben. Geht das so einfach, wie der Kanzler sagt?
Häusliche Gewalt. Wo gibt es Hilfe und wie kann ich Betroffenen helfen?
Wem gehört der Bürgersteig? Grundsatzurteil zum Parken auf dem Gehweg.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Freitag, der 7. Juni. Wir sind Uli Spinrad
und Magdalena Bienert.
Ja, es ist jetzt eine Woche her, Magda, dass ein Mann auf einem Marktplatz in Mannheim mit einem Messer andere Menschen angegriffen hat. Der junge Polizist Ruven L. ist ja schwer verletzt worden dabei und ist dann auch leider wenige Tage später im Krankenhaus gestorben.
Und heute gibt es bundesweit eine Schweigeminute für ihn, genau um 11.34 Uhr, also der Tatzeit vom vergangenen Freitag. Und auch der Bundespräsident wird zum Tatort kommen.
Der Tod des Polizisten hat wirklich was ausgelöst. Ich bekomme immer noch jeden Tag in meinen Social Media Feeds dieses Foto von Ruven L. angezeigt. Ja, es wird, glaube ich, irgendwie versucht, ihn nicht zu vergessen. Er war ja auch erst 29 Jahre alt.
Also Trauer und Anteilnahme in den sozialen Netzwerken. Der Fall beschäftigt aber auch die Politik. Ja. Klar, es hat nicht lange gedauert, da gab es schon die ersten Forderungen nach Abschiebungen.
Ja, das ist ja meistens so, weil der Täter Afghane ist in diesem Fall. Ja. Süleyman A. heißt der Mann, der den Polizisten getötet und auch diese anderen Menschen verletzt hat. Er ist 2013 als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Asyl hat er nicht bekommen damals, aber er hat später eine deutsche Frau geheiratet und auch zwei Kinder mit ihr bekommen. Und deshalb ist er seitdem geduldet. Das sieht das deutsche Aufenthaltsrecht so vor.
Süleyman A. war der Polizei vor der Tat nicht bekannt. Er hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen, war auch nicht als islamistischer Extremist aufgefallen. Und nach Afghanistan hätte er ja sowieso nicht abgeschoben werden können. Das macht Deutschland ja nicht mehr, seit die Taliban da wieder an der Macht sind.
Ja, das ist auch jetzt genau die politische Diskussion. Sogar der Kanzler Olaf Scholz hat gestern gefordert, dass sich das ändern muss. Das Bundesinnenministerium prüft deshalb auch, ob Schwerstkriminelle nicht zumindest in die Nachbarländer Pakistan und Usbekistan abgeschoben werden können. Wir haben uns mal auf der Straße in Köln umgehört, wie die Leute diesen Kurswechsel so finden.
Ich finde, man muss schon handeln und darauf reagieren, aber ich weiß nicht, ob Abschiebung so die richtige Lösung dafür ist, um ehrlich zu sein.
Wer sich hier nicht benimmt, sollte zurückgeführt werden.
Man muss da härter durchgreifen, das finde ich schon, aber die Frage ist halt, in welcher Form, ne? Also ich meine, wir haben ja eigentlich ein gutes Gesetz, was das eigentlich schon klar aufgreift, wer reinkommt und wer dann wieder zurückkommt, wenn es nicht funktioniert.
Also die Frage ist, geht Abschieben überhaupt? Es gibt ja Gründe, warum Deutschland diese Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt hat, weil man eben nicht sicher sein kann, dass die Menschen, die da wieder hinkommen, gefoltert oder getötet werden.
Die Taliban haben zwar gesagt, dass sie jeden Rückkehrer aufnehmen, aber es ist eben nicht mit deutschem Recht vereinbar, die Menschen dahin zu schicken, wenn nicht klar ist, was mit ihnen passiert. Und dazu kommt ja noch, es müssen ja auch immer Bundespolizisten mitfliegen, die sicherstellen, dass auch eine Übergabe erfolgt. Und auch für die wäre es ja gefährlich, in Afghanistan zu landen, wenn dann da die Taliban warten. Deutschland erkennt die Taliban ja als Regierung auch gar nicht an und deshalb weiß niemand so richtig, wie die reagieren würden.
Ja.
Da stellt sich die Frage, ist das für Deutschland also überhaupt möglich, Menschen in so ein Land wie Afghanistan auszufliegen?
Und es gibt wenig überraschend dann Kritik an den Plänen der Bundesregierung. Der Verein Pro Asyl meint, dass Abschiebungen unter anderem nach Afghanistan überhaupt nicht mit deutschen Gesetzen und nicht mit dem Völkerrecht vereinbar seien.
Wir haben auch darüber mit unserem ARD-Hauptstadtkorrespondenten Markus Ambale gesprochen und er meint, da wird auch so schnell erstmal gar nichts passieren. Die Ankündigung von Scholz war zwar ungewöhnlich scharf für seine Verhältnisse, aber dahinter steckt auch noch der Schock nach der Attacke von Mannheim.
Und nicht zu vergessen, es ist ja auch noch Europawahl in zwei Tagen. Auch da wolle der Kanzler ein Zeichen setzen, meint Markus.
Burak Yilmaz ist Pädagoge in Duisburg und er arbeitet mit jungen Menschen. Und oft ist da auch Radikalisierung ein Thema. Er hält von dieser Abschiebedebatte wenig.
Das Wort Symbolpolitik. Ich wusste direkt, dass diese Forderungen nach Abschiebung kommen werden. Wer hier islamistisch motivierte Straftaten begeht, der sollte auch hier bestraft werden. Und zwar mit der vollen Härte des Gesetzes.
Klar ist, egal ob Deutschland seine Abschiebestrategie ändert und Menschen wieder nach Afghanistan schickt, Ruven L. hätte das nicht gerettet. Wie gesagt, heute um 11.34 Uhr wird bundesweit an ihn gedacht.
Unsere Kurznachrichten.
Ab heute kann es wegen der anstehenden Heim-EM an allen deutschen Grenzen zu Kontrollen kommen, unter anderem auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Niederlanden, wo es vorher ja keine Kontrollen gab. Damit sollen vor allem Gewalttäter früh erkannt und gestoppt werden. Im letzten Testspiel vor dem Turnier trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend in Mönchengladbach auf Griechenland.
Der Bundestag hat am Donnerstagabend neue Regeln für Cannabis-Grenzwerte im Straßenverkehr festgelegt. Künftig sollen 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut erlaubt sein. Bei erstmaliger Überschreitung droht eine Strafe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Wer kifft und Alkohol trinkt und dann noch fährt, der wird direkt härter bestraft.
Die Messe in Essen hat gestern Abend den Mietvertrag für den AfD-Bundesparteitag Ende Juni gekündigt. Vorher hatte die Stadt Essen von der AfD verlangt, eine Selbstverpflichtung zu unterschreiben. Da stand, dass keine strafbaren Handlungen und Äußerungen in der Halle erlaubt sind. Die AfD hat die Frist zum Unterschreiben aber verstreichen lassen und sich nicht gemeldet. Jetzt wird erwartet, dass die AfD juristisch gegen die Kündigung vorgeht.
Wir reden jetzt über häusliche Gewalt. In Deutschland stirbt fast jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben gewalttätige Übergriffe.
Ja, dieses Thema häusliche Gewalt betrifft natürlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer, aber eben viel, viel seltener. Ungefähr 70% der Opfer sind Frauen und nur 30% Männer. Heute stellen die zuständigen Ministerien der Bundesregierung neue Zahlen zur häuslichen Gewalt vor. Magda, du hast das ja gerade schon gesagt, lautes Hilfetelefons des Bundesfamilienministeriums ist jede dritte Frau in Deutschland von sexueller oder körperlicher Gewalt betroffen und jede vierte Frau erlebt das in ihrer Partnerschaft.
Und bei vielen Frauen, die gewaltvolle Partnerschaften erleben, schleicht sich das so ein. Die merken gar nicht sofort, mit wem sie da eigentlich zusammengekommen sind. So war das auch bei Nadine, die lange dachte, wow, mein Mann ist doch ein Sechser im Lotto.
Als ich ihn kennenlernte, es war ein ganz eloquenter, toller Mann, der einfach sofort Eindruck auf mich gemacht hat. Und als ich mit ihm zusammengekommen bin, ging das auch stetig so weiter. Also der hat auch Eindruck auf alle Menschen in meinem Umfeld gemacht. Und ich dachte wirklich so die ersten Jahre, wow.
Und das fing bei Nadine dann erst mit so kleineren Ausrastern an und verbaler Gewalt. Es steigerte sich dann bis zu dem einen Tag, wo sie alleine mit krankem Baby und Kleinkind zu Hause war und ihrer Hebamme kurz erzählt hat, wie fertig sie ist. Und ihr Mann kam da gerade von einer Partynacht nach Hause.
Hab halt nur erlebt, wie die Tür aufging und der reingestürmt kam und gesagt hat, also pass mal auf, du redest hier mit niemandem darüber, was hier in dieser Ehe und in diesen vier Wänden passiert, das geht niemandem was an, wenn du noch einmal darüber mit irgendjemandem redest. Und das war auch so der erste Moment, wo ich wusste, okay, und dann hat er auf mich eingeschrien, ich sei nichts wert ohne ihn wäre ich nichts.
Ja, und er schubst dann Nadine heftig, sodass sie hinfällt und ab dem Moment wusste sie, hier läuft gerade etwas so richtig falsch. Ja, und dann hat es trotzdem noch mehrere Jahre gedauert, bis sie sich trennen konnte.
Ja, oftmals verzeihen oder verdrängen Frauen, was da passiert, aus Liebe oder aus finanzieller oder emotionaler Abhängigkeit. Und es fällt ihnen schwer, sich von ihrem Partner zu trennen oder sich professionelle Hilfe zu holen.
Sowas hat auch eine Betroffene in einem Beitrag des NDR-Magazins Das berichtet. Diese Frau wurde von ihrem Ehemann brutal misshandelt. Ihre Stimme wurde nachgesprochen, damit sie anonym bleibt. Und sie erklärt ihr Verhalten so.
Für einen Menschen, dem das nicht widerfahren ist, der denkt, wieso, der Mensch ist doch schlimm, warum machst du das? Aber diese Menschen haben einen so verändert in der Persönlichkeit, dass man das auch gar nicht merkt, dass man diese unterwürfige Art und Weise hat.
Was können jetzt Angehörige von Betroffenen tun oder Menschen, die von dieser Gewalt mitbekommen? Stefanie Knaap vom Verein Gewaltfrei in die Zukunft über den wahrscheinlich wichtigsten Punkt.
Betroffenen glauben. Das ist so das, was wir auch mitbekommen über die Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben. Oft war der Weg, sich jemanden anzuvertrauen, sehr, sehr schwierig. Und häufig war auch die Rückmeldung eher negativ. Das Zweite ist natürlich, dass man versucht, wirklich zuzuhören und auch wirklich nicht zu urteilen und zu sagen, aber warum gehst du denn nicht? Sondern zu fragen, was brauchst du von mir? Was kann ich tun? Wie kann ich dich unterstützen?
Wichtig für Freunde oder Angehörige ist aber nicht nur Hilfe anzubieten, sondern auch echt klar zu machen, hey, Gewalt ist Unrecht und der Täter ganz allein ist dafür verantwortlich, nicht du.
Ja, und ganz konkrete Anlaufstellen parat zu haben, ist natürlich auch mal eine gute Option und die Zeit auch mitzugehen. Wenn man jetzt aber direkt Zeuge, Zeugin von Gewalt wird, sei es jetzt durch Schreie aus einer Wohnung oder auf der Straße, sollte man sich sofort an die Polizei wenden, weil wenn man alleine einschreitet, kann es oder kann man sich selbst möglicherweise ja selbst in Gefahr bringen.
Es gibt aber auch Beratungsstellen für Täter und auch Anti-Gewalt-Kurse. Die werden überwiegend von Männern besucht, sogar teilweise auch freiwillig, aber klar, meistens gibt es Auflagen vom Jugendamt oder der Staatsanwaltschaft, dass die Männer dorthin gehen müssen.
Wir haben in den Shownotes unter der Folge einige Anlaufstellen aufgelistet. Es gibt unter anderem das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und auch Gewalt an Männern. Und Gewalt muss auch nicht immer physisch sein, sondern kann natürlich auch psychischer Art sein.
Seit der Corona-Pandemie gibt es ja außerdem auch ein Handzeichen, das als stiller Hilferuf bekannt wurde. Und es gibt auch das Codewort Maske 19, das auch zeigt, ich brauche Hilfe. Magda, wir müssen jetzt mal über ein Grundprinzip auf deutschen Straßen reden, das es aber bald nicht mehr geben soll. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch, man parkt mit zwei Reifen auf dem Bürgersteig. Das ist irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz im Straßenverkehr.
Kenne ich. Sowas wie Busfahrer, die sich lässig mit der Hand grüßen, wenn sie sich sehen. Genau. Muss gemacht werden. Was übrigens nicht erlaubt ist. Also das Grüßen schon, aber dieses Parken mit zwei Reifen längs auf dem Bürgersteig, das nicht.
Nee, das war mir bis zu dieser Recherche auch gar nicht klar, weil das machen ja wirklich alle. Ich mache das auch. Ich dachte auch, das ist erlaubt, aber es ist eben nur geduldet. Die Kommunen drücken da jeden Tag zig Augen zu, weil es ja ehrlicherweise auch gar nicht anders geht. Es gibt viel zu wenig Platz in den deutschen Städten und viel zu wenig Parkraum für alle Autos. Das kennt auch dieser Anwohner aus Wuppertal.
Wenn man 20 Minuten rumfährt und gar nichts befindet an Parkplätzen, dann weiß man auch nicht mal, was man machen soll. Man will ja irgendwann mal nach Hause. Ist schwer.
Fühle ich. Und die Autos sind ja auch größer geworden. Ne? Der ADAC sagt, im Schnitt sind die Autos 22 Zentimeter breiter und 55 länger als noch im Vergleich zu jetzt 1960 zum Beispiel. Und deshalb wird eben halb auf dem Bordstein geparkt und ja, Fußgängern der Platz weggenommen, was natürlich gerade für Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen ein echtes Problem werden kann.
Ja, ich kenne das. Ich bin ja auch gerade oft mit Kinderwagen unterwegs. Das passt dann oft nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich gestern um dieses Augenzudrücken der Behörden gekümmert. Das soll es nämlich in Zukunft nicht mehr geben. Es hat nach 6 Jahren Rechtsstreit geurteilt, die Kommunen müssen dagegen vorgehen. Die dürfen das nicht mehr dulden. Du hast es ja eben schon gesagt, Magda, dieser Streit vor Gericht ging mehrere Jahre lang. Eine Bürgerinitiative aus Bremen hat sie geklagt und jetzt Recht bekommen in höchster Instanz.
Das heißt, jetzt rollen nur noch Abschlepper durch die deutschen Städte, oder wie?
Ja, erstmal heißt das Urteil ja nur, dass die Kommunen die Straßenverkehrsordnung umsetzen müssen. Wie genau die das dann jetzt machen, müssen wir mal abwarten. Mhm. So viele Autos, glaube ich, kannst du ja gar nicht abschleppen. Nee. Das macht ja wirklich jeder, haben wir gerade gesagt, wir auch. Also mit zwei Reifen auf dem Bürgersteig parken.
Ja. Und es wird Ärger geben mit den Autofahrern, die das ja gar nicht böse meinen, sondern die haben oft einfach keine Wahl, wie eben dieser Anwohner hier aus Bremen.
Wir werden eventuell sehr großes Problem haben, nicht mehr zu wissen, wo wir mit unserem Auto hin müssen. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist, man stelle sich mal vor, wir würden hier nur noch einseitig parken. Wir hätten mehr Platz für Menschen mit Kinderwagen, wir hätten mehr Platz für Menschen mit Behinderungen. Die Straße würde schöner werden.
Ein differenzierter Blick.
Mhm. Verkehrsplaner haben sowieso die Idee, den Autoverkehr in den Städten zu reduzieren. Und viele Städte machen das ja auch schon.
Ja, zum Beispiel bei mir in Mönchengladbach. Da wird nach und nach Fahrradfahrern mehr Raum gegeben. Die bekommen dann geschützte, also so abgegrenzte Radwege oder in Teilen sogar auch Fahrradstraßen, wo sie dann immer Vorfahrt haben. Da dürfen sie auch nicht überholt werden von Autos. Ich glaube, in Berlin gibt es das auch vereinzelt. Ich glaube, ich bin schon mal bei einem gefahren.
Ja, genau. Auch ein heißes Thema, aber es gibt jetzt auch Straßen, wo aus zwei Fahrbahnen eben nur noch eine wurde und die zweite ist dann komplett für Radfahrer. Wobei unsere Städte, muss man mal so ehrlich sein, alle eigentlich voll aufs Auto ausgelegt sind. Ne? Und ich glaube auch, es wird richtig lange dauern, bis sich das großflächig ändert. Der ÖPNV soll ja auch eine größere Rolle spielen. Es soll mehr Parkhäuser geben, wo Platz ist. Und Technik kann auch helfen. Also Apps, die dann Infos über freie Parkplätze in Echtzeit bereitstellen.
Aber klar, ist alles noch Zukunftsmusik. Ja, klar. Erstmal bleiben die deutschen Städte Autostädte. Aber zumindest das halbe Parken auf dem Bürgersteig ist nicht mehr erlaubt.
Ja, mal sehen, wann der Anzeigenhauptmeister sich dieser Sache annimmt.
Ja, ich hoffe vor allem, der Anzeigenhauptmeister hat jetzt auch erstmal Wochenende. So wie wir sind durch mit unserer ersten Podcast-Woche. Schreibt ihr uns gerne, ob es euch gefallen hat, über WhatsApp oder auch als Mail. Wie ihr uns erreicht, steht in der Folgenbeschreibung.
Und nächste Woche sind dann Nina Häuser aus Köln und Lars Sänger aus Erfurt für euch da. Wir, also Uli und ich, sind in der letzten Juniwoche zurück und ich freue mich schon jetzt drauf.
Ja, voll.
Heute ist übrigens Tag des Donuts. Ich sag mal, gönnt euch. Es ist schließlich Wochenende.
Ja. Und zum Ende der Woche auch noch ein Hörtipp von uns. Pony und Bart, das ist ein Rückblick auf die Woche. Was geht gerade in Social Media viral? Was gibt's Neues bei den Streamingdiensten und im Sport? Pony und Bart gibt's wie uns auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch diesen Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Schönes Wochenende wünschen wir euch. Tschö. Macht's gut.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.